redet, ist nicht tot.
Willkommen zur September-Ausgabe der Flaschen, worin Christoph Raffelt und Holger Klein sich zusammenkabeln und jeder drei Flaschen Wein vor sich stehen haben, um darüber und über andere Dinge zu reden. Guten Abend, Christoph.
Guten Abend, Holger.
Guten Abend, Hörerschaft.
Hoffentlich sind es die gleichen Flaschen.
Ja, ich habe eben echt gedacht, so hoffentlich habe ich jetzt
richtig. Bisher haben wir das gut hinbekommen, aber mit den Südtirolern war es ja ein bisschen verwirrend teilweise.
Dreierpaket. Genau. Also ich habe hier stehen. Sauvignon St. Michael Eppan.
Sehr gut.
Kerlana Classico. Gewürztraminer Cantina Tramin. Mhm. Wir haben übrigens gesagt gekriegt, dass wir nicht Kellerei Cantina sagen sollen, weil das ungefähr das gleiche heißt. Das ist also praktisch so wie Che bei Christoph.
Ja, ich weiß. Haben wir Kellerei Cantina gesagt?
Ich glaube ja, kann sein. Ich weiß es
nicht. Warum sollten wir das
getan? Und dann habe ich eine Flasche Terlana, genau. Ja, dann ist
doch alles. Das haben die sich doch eingebildet.
Genau. Ich finde sowieso. Ich finde, wir sagen das jetzt immer. Che bei der Cantina, Che bei Kellerei Cantina Classico. So sagen wir das
jetzt mal. In dem Falle ist es halt, ist es vielleicht mal durchgerutscht, weil ja auf den Etiketten beides draufsteht tatsächlich.
Ja.
Weil das heißt, halt eine zweisprachige, ist also zweisprachige Region. Deswegen steht auf, glaube ich, hier auf allen drei Etiketten steht Kellerei Cantina.
Ja. 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 So, ja. Als erstes muss ich eine Danksagung loswerden. Ich habe eine Flasche Wein geschickt gekriegt vor vielen, vielen Monaten. Ich weiß leider nicht mehr, von wem die war. Die habe ich weiß nicht, gefühlt ein halbes, dreiviertel Jahr oder sowas einfach im Kühlschrank sogar liegen gehabt. Weil ich dachte, was ist das denn für ein Zeug? Naja, tu mal in den Kühlschrank. Und habe die dann irgendwann aufgemacht und bin fast aus den Latschen gekippt. Das war, also, das hat das Zeug dazu, einer meiner absoluten Lieblingsweine zu werden. Und das war ein Weißwein aus Georgien. Pheasant's Tears, Shinuri Skin Contact heißt der. Ist ein Orange Wine, Skin Contact. Wirklich unglaublich lecker. Wer auch immer
Shinuri
das war.
Shinuri oder Saparavi? Shinuri, ja?
Saparavi, Shinuri, da bist du jetzt aber. Nee, die anderen sind ja rote, oder? Nicht? Nee, war es das weiße Etikett. Shinuri. Es war Shinuri.
Nee. Genau. Also,
Es war aber Shinuri.
Ja. Saparavi ist rot, ja. Shinuri ist weiß.
Also, wer auch immer das war, vielen, vielen Dank. Du hattest damit genau meinen Geschmack getroffen. Ich weiß nicht, ob dir das klar war. Jedenfalls hast du. Also, tolles Zeug. Würde ich mir gerne einlagern, aber ich habe ja die Maxime, momentan keinen Wein zu kaufen, außer gelegentlich mal bei meinem neuen Lieblingsweinhändler vorbeizufahren und ein Fläschchen mitzunehmen, um es sofort zum sofortigen Verzehr.
So, wer ist denn dein neuer Lieblingswein?
Das ist die Weinhandlung Suff in Berlin-Kreuzberg.
Ach, Suff, ja.
Die habe ich kennengelernt aus so einer Veranstaltung und die haben halt einfach irre Spaß gemacht. Also total nette Leute, da kaufe ich gelegentlich ein Fläschchen und mehr aber auch nicht. Also diese kartonweise bestellen, das mache ich im Moment nicht. Da muss jetzt erstmal Vorräte abgebaut werden.
Weg, ne? Ja.
Was dann auch so zur Folge hat, dass ich irgendwie am Stück den Karton gereifte Weine von Martin Müllen weggetrunken habe, was ja jetzt auch kein schlechtes Leben ist. Ne?
Stimmt.
So, oh, ein 96er. Der war dann aber, glaube ich, auch kaputt. Der älteste war kaputt.
Naja. Echt?
Ja.
Okay.
Er hat es leider nicht überlebt, aber passiert halt.
Dürfte eigentlich nicht, gut. Normalerweise verkauft er keine Weine, die schon kaputt sind.
Echt?
Hattest du den jetzt lange da liegen? Also ich habe jetzt letztens noch einen 92er aufgemacht von ihm, der war blendend, aber das ist natürlich schon auch jahresabhängig.
Ja, und
das ist dann irgendwann.
Also,
aber eigentlich, wenn du den noch gar nicht allzu lange hast, dann muss es an was anderem gelegen haben, denn sowas würde der eigentlich nicht mehr verkaufen. Der probiert das schon eigentlich regelmäßig, das, was er da noch anbietet.
Ja, aber vielleicht war halt die Flasche kaputt. Also ja, passiert ja mal.
Genau.
Also da mache ich auch keinen Vorwurf, also das überhaupt nicht. Ja. Und dann habe ich noch was mit Wein, und zwar ein Problem. Auch schön. Ich habe einen Karton Wein, der ist ein Problem. Nein, also einer meiner liebsten Winzer, Martin Tesch. Den du ja so verrissen hattest und dann doch dich ihm zugeneigt hattest irgendwann, glaube ich, der hat irgendwie einen neuen Karton entworfen zur Präsentation seiner Sorten. Also ne, so ein Karton,
genau,
so Flaschen.
Genau, auch gerade auf dem Weg zu mir, der Karton.
Ah, okay, cool. Ach scheiße, jetzt hatte ich, siehste, und dann schickt er mir so nach, ich meinte, ey Holgi, hast du Bock, soll ich mir einen Karton schicken? Ich mache so Unboxing-Videos dann von so Weinleuten. Hast du nicht Bock drauf? Hab ich gesagt, ach ja, warum denn nicht? Und dann dachte ich, im Video, ach, ich weiß ja nicht, und so, jetzt steht der Karton hier, und ich weiß jetzt gar nicht, jetzt hatte ich eigentlich gedacht, wir könnten uns mal treffen und den gemeinsam unboxen, aber jetzt kriegst du deinen eigenen, das ist ja auch doof.
Ja, macht ja nichts, aber wann treffen wir uns denn?
Tja.
Wann treffen wir uns denn?
Weiß ich auch nicht, oder?
War das jetzt nur zum, ich habe die Mail gar nicht komplett gelesen wahrscheinlich. Ich dachte, ich schreibe was drüber.
Ach so, ja, vermutlich ist das auch dann eher so dein Ding.
Metier.
Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht könnte man irgendwie was mit der Hörerschaft veranstalten, aber da sind halt auch noch 5 oder 6 Flaschen Wein drin, da kriegst du ja nicht alle verköstigt mit, ne?
Ja, ich hatte ja schon die Überlegung, ob wir das, also so oder so, jetzt abgesehen von der neuen Kartonage, daraus irgendwann auch mal 2 Sendungen zu machen, weil er hat jetzt tatsächlich 6 Lagen, ja, wo man ja einfach mal 3-3 machen könnte, um
das
einfach
mal
zu zeigen, die sind ja alle sozusagen rund um einen Ort, die Lagen, und einfach noch, um nochmal zu zeigen, dass wie unterschiedlich halt Weine, die im Prinzip gleich gemacht sind, eben von unterschiedlichen Lagen schmecken können. Das haben wir ja auch schon gehabt als Thema, aber ich finde es immer wieder faszinierend, einfach weil das einfach
jetzt macht das natürlich den Eindruck, zeigt. Jetzt sieht das natürlich so aus, als wären wir käuflich, ne? Muss uns nur Wein schicken, dann reden wir drüber. Obwohl, über Martins Zeug haben wir schon ewig geredet, außerdem kenne ich den schon ziemlich lange.
Ja. So ist es, genau so finde ich auch.
Ich glaube, ich habe mit Martins Weinen sogar einigermaßen damals, ich weiß noch, ich glaube, das war eine der ersten Sachen, die ich mir in Frankfurt, als ich 2007 nach Frankfurt gegangen bin, da hatte ich einen Karton Tesch, so einen Auswahlkarton mir bestellt. Und seitdem hänge ich da so dran. Ja. Ach, guck.
Ja.
Nee, dann ist das gerechtfertigt.
Das war auch so.
Ja, genau. Dann ist das hiermit gerechtfertigt. Nee, dann lasse ich den einfach mal stehen, dann können wir daraus eine Sendung machen.
Ja, das könnten wir mal machen. Also das war meine
ja, Idee cool.
zumindest dabei.
Ja, genau. Das ist schön.
Ja, und Pheasants Tears, das ist auch mal ein Thema, das ist wirklich spannend. Ne? Also es ist halt, das Coole ist halt, das ist so ein amerikanischer Anarchist, der heißt John Werdeman, und der ist irgendwann halt nach Georgien gegangen und hat irgendwie dieses alte Weinmachen da kennengelernt. Also das Weinmachen in Georgien ist ja in diesen ganz großen Amphoren, Quevri heißen die, und die werden halt im Boden vergraben und dann eben nach der Ernte einfach gefüllt mit den Trauben, zugemacht, Feierabend. Ne? Und die Amphoren sind halt innen ausgekleidet mit Wachs, Bienenwachs. Und dann bleiben die da aber einfach bis ins nächste Frühjahr, bleiben die halt einfach in diesen Amphoren. Mhm. Und das ist halt eine extrem archaische Art, Wein zu machen, so wie es halt ganz früher gemacht wurde. Und im Prinzip ist der so ein bisschen mit dafür verantwortlich, erstens, dass die Georgier damit auch wieder bekannter geworden sind, und zweitens, dass halt so viele Leute auch doch auf diesen Orange-Wine-Trip gekommen sind, ne? Also eben auf diese Maische vergorenen Weine, und der kann das halt ziemlich gut, weil er jetzt auch schon wirklich lange Erfahrung hat, ne? Also das lohnt sich auch mal auf jeden Fall was draus zu machen. Wir wollten ja eh irgendwann auch mal so eine Osteuropa Sendungsreihe machen.
Ah cool, das heißt, ich krieg noch ein Fläschchen.
Ja, das können wir tatsächlich einfach mal angehen. Das ist immer so schwierig, bei solchen Themen zum Beispiel dann auch Händler zu finden, die dann auch eine etwas größere Bandbreite haben. Aber das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Ja, genau. Heute sind wir in Südtirol. Das ist ja noch ein bisschen einfacher mit der Bandbreite.
Ja, da kommt man auch leichter hin.
Kommt man auch ein bisschen leichter hin. Wobei Georgien ja wohl das totale Hipster-Ziel sein muss im Moment. Als Urlaubsland. Ja. Ja, das ist wohl total in. Also seit letztem Jahr oder so, vorletztem Jahr. Irgendwie wollen alle nach Georgien gerade.
Ja gut, dann muss ich natürlich auch nach Georgien. Ich mache immer alles das, was die anderen machen, und tu dann so, als hätte ich es erfunden. Hoffentlich, merkt ja keiner. So, sonst habe ich, glaube ich, irgendwie Wein- und Kulinarik technisch. Ich war auf der Release-Party von der 7. Schluck. Was eine sehr schöne Party war, also dieses Magazin Schluck, ne?
Ja.
Und hatte aber nichts gegessen. Also es fing halt um 18 Uhr schon an, und ich hatte irgendwie gut gefrühstückt und dann den ganzen Tag nichts gegessen. Hatte keinen Hunger, als ich dahin bin, hab dann auch irgendwann vergessen, dass ich vielleicht was essen sollte, und hab dann das habe ich total selten, hab dann ein Glas zu viel getrunken. Und das ist dann sofort gekippt, also so, dass ich echt schlagartig mir schlecht wurde und ich da rausgestürmt bin, ins nächste Taxi und nach Hause. Es war auch wieder so ein...
Oh wow.
Ja, also Vorsicht beim Trinken, liebe Kinder, wollte ich damit gesagt haben. Ja.
Dabei hast du ganz vergessen, dass wir eine gemeinsame Erfahrung gemacht haben seit der letzten Sendung. Wir
waren jetzt
zusammen an der Mosel.
Ach Gott, wir waren ja an der Mosel. Das ist schon wieder so lange her. Stimmt, wir waren ja an der Mosel, das war nett.
3 Wochen.
3 Wochen waren wir in der Mosel.
3 oder 4 Wochen. 4 Wochen her?
Nee. Ich weiß nicht, dreieinhalb.
Ja, Ende, 3. Genau. 3,5. Ja, genau, wir waren noch bei Gernot Kollmann und La Brassbanda.
Das war geil, oder? La Brassbanda Konzert für wenig Leute im Hinterhof, ja.
Das Weinguts Imich Batterieberg, ja.
Genau.
Das war toll, das war sehr, sehr schön.
Und während Kada sich da einen abgedanced hat vor der Bühne, meinte dann irgendwann der Sänger von La Brassbanda, sie sei eine fesche Winzerin.
Genau, sehr schön. Ja, ich war noch in Südafrika, aber davon erzähle ich einfach mal, wenn wir eine Sendung über Südafrika machen, weil wenn das würde dann einfach zu stark ausarten jetzt.
Oh, so viel gibt's zu erzählen, okay.
Ja, ich war einfach eine Woche geballt, also wirklich geballt in mit geballten Erfahrungen sozusagen dort und daraus müssen wir einfach mal eine Sendung oder zwei machen. Das ist einfach interessant, weil sich da total viel tut und es da einfach auch interessante und auch teilweise einfach wichtige Themen gibt. Ja,
das letzte Mal, dass ich aus Südafrika was hatte, der hieß, glaube ich, Kanonkoop oder so.
Kanonkoop, ja.
Der war auch ganz lecker, ein bisschen dick.
Ja, das Kanonkoop ist so eines der Weingüter, die so klassischen südafrikanischen Wein machen. Und das auf einem ziemlich guten Niveau. Und im Gegensatz dazu gibt es aber eben mittlerweile recht viele junge Winzer, die einfach einen ganz anderen Stil pflegen. Mhm. Und das ist halt da alles so schön unorthodox. Ja? Also die haben teilweise gar kein eigenes Weingut, die haben auch keine eigenen Weinberge. Die kaufen sich halt Trauben und die mieten sich irgendwo in Weingüter ein. Aber die wissen halt sehr, sehr gut, wie man Wein macht, weil die schon bei allen möglichen Weingütern auch gearbeitet haben, ja, und auch eine Ausbildung haben. Aber sie nutzen halt beispielsweise, was man in Südafrika erst vor ein paar Jahren tatsächlich entdeckt hat, dass die alte, wirklich sehr alte Rebbestände haben.
Wie, die wussten das nicht?
Ja, die wussten es schon, aber sie haben sich ehrlich gesagt nicht drum gekümmert, was ein Trauerspiel ist, weil sie, die haben, glaube ich, also die haben mehrere tausend Hektar in den letzten 10 Jahren einfach vernichtet dadurch, weil also alte Rebbestände, die liefern ja dann weniger Ertrag, immer weniger Ertrag. Da sind zwar die Qualitäten besser, aber das hilft ja dem nicht, der, ich sag mal, jetzt 3 Hektar Weinberge hat und das Zeug verkauft an eine Genossenschaft oder so. Ne?
Nee,
ja. Da wird ja einfach nur per Traubenpreis abgerechnet und nicht per Qualität. Und also zumindest bei vielen. Wir haben ja auch heute 3 Genossenschaftsweine, da geht es ja auch um Qualität, aber bei denen halt nicht und die Traubenpreise sind halt auch nicht so hoch. Und dann haben die halt die Sachen rausgerissen und neu gepflanzt. Ne? Mhm. Und das ist halt echt ein Drama jetzt, weil man halt aus diesen alten Rebbeständen einfach auch ganz andere Weine machen kann. Und das ist aber jetzt so von einigen entdeckt worden seit ein paar Jahren und daraus entstehen halt wirklich tolle Weine.
Was heißt, also das wäre dann jetzt wahrscheinlich schon eine der Südafrika-Sendungen, was ich hier gerade nachfragen will. Was heißt ganz andere Weine, die man aus alten Reben machen kann?
Naja, das Thema haben wir ja nun hier auch. Alte Reben wurzeln ja tiefer. Also die wurzeln halt recht tief und die bringen das, was sie aus dem Erdreich nach oben bringen, bringen sie halt normalerweise in kleinere Beeren und weniger Beeren.
Mhm.
Und dadurch hast du eigentlich nachher einen konzentrierteren Saft später im Wein und der macht im besten Fall einfach auch eine andere Qualität aus, eine andere Tiefe im Wein.
Mhm.
Als junge Reben. Das ist natürlich auch nicht immer der Fall. Das ist auch eine Frage, wie man damit umgeht dann. Aber kann man schon so ein bisschen so sagen. Ne? Ja, und ich finde in Südafrika jetzt ist es relativ offensichtlich. Es hat halt auch ein bisschen was damit zu tun. Es ist halt auch wichtig, weil es altes Genmaterial ist. Ne? Das Problem im heutigen Weinbau ist ja auch so ein bisschen, dass Reben geklont werden.
Mhm.
Also im Prinzip hast du eine Klonarmee von Reben im Weinberg stehen. Ne? Und früher wurden die ja per Hand vervielfältigt. Also man nennt es als Fachbegriff Selektion massal. Man nimmt halt was von der Pflanze und steckt sozusagen in den Boden und guckt, dass daraus eine neue Pflanze entsteht. Ne?
Mhm.
Und das ist natürlich eine andere, was anderes, als wenn du das Ganze eben klonst und dann, ja, das hat halt auch Auswirkungen auf die Weinberge, weil die schwächer sind als als Gesamtheit. Ne? Und weil sie schwächer sind, müssen sie stärker gespritzt werden.
Ah, okay.
Mhm. Sind viel anfälliger für Krankheiten.
Verstehe.
Und das haben die in Südafrika das Problem halt auch, weil sie zum auch eben auch recht abgeschottet da waren, ja auch eine lange Zeit durch die Apartheid, ist da auch von außen recht wenig reingekommen. Das heißt, die haben mit relativ kleinem Genmaterial eben immer weiter ihre Weinberge erweitert sozusagen oder ausgetauscht, und jetzt haben sie das Problem, dass sie sich da in die großen Flächen dann Krankheiten reinholen, ne? So, das hast du halt mit den alten Reben nicht. Hm. Die alten Reben haben auch noch den Vorteil, dadurch, dass sie so tief wurzeln, dass sie eben nicht zusätzlich ernährt werden müssen, auch nicht mit Wasser. Also das heißt, die können dry-farmed betrieben werden, also wie Südafrikaner das nennen, die brauchen keine Tröpfchenbewässerung. Das ist in einem Land, was jetzt 3 Jahre Dürre hatte in den Weinbaugebieten, ist es halt wichtig. Ne? Ja, also das jetzt mal so ganz kurz. Ja. Die vertrocknen wahrscheinlich. Wir schütten einfach mal den Sauvignon ins Glas.
Wer vertrocknet? Der Chat?
Der Chat, ja, ja.
Die Zuhörerin. Nö, bisher jammert keiner rum. Aber sind auch so viele nicht da. Anscheinend, was ist denn überhaupt? Was ist denn mit euch? Wie viele trinken denn mit Chat? Meldet euch mal. Was öffnen wir?
Sauvignon Bianco heißt der ja im Italienischen. Also den Lahn von der Kellerei oder auch Cantina St. Michael Eppern.
So. Im Chat sagt gerade einer, lass uns bitte Wein trinken, ich habe nebenbei schon wieder 200 Euro bei Tesch gelassen.
Okay.
Sehr schön. So, dann machen wir das mal auf hier. Ist schon sehr ungewohnt, keinen Schraubverschluss zu haben, finde ich. Also mittlerweile merke ich, wie ungewohnt ich das finde, keinen Schraubverschluss zu haben.
Ja.
Was natürlich zur Folge hat, dass ich auch oft keinen Korkenzieher dabei habe. Das ist mir dann letztens passiert, also das heißt letztens, ist auch wieder ewig her, zum, hier, lass uns auf dem Tempelhofer Feld eine Flasche trinken. Ja, cool, ja, hingefahren, Flasche eingesteckt, irgendwie was ziemlich Schönes. Ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber es war was sehr Gutes. Und überhaupt nicht an Korkenzieher gedacht. Ja, und dann saßen wir da und hatten keinen Korkenzieher und auch keinen Schraubverschluss. So. Naja. Dann haben wir versucht, weil da gab es mal so ein YouTube-Video, das mit
Schuh?
Ja, genau, aber hat nicht geklappt. Mhm. Und dann standen wir da wie die Doofen und haben einen Baum verhauen. Also mit dem Schuh. Das war alles irgendwie eher peinlich.
Ja. Okay.
So. Dann gucken wir mal.
Genau, wir sind wieder bei der Kellerei St. Michael Eppan. Also es ist ein Zusammenschluss aus Winzern, im Prinzip eben aus St. Michael und Eppan. Irgendwie so 340 Winzer, die ja, hatten wir ja letztes Mal schon, im Prinzip auch 340 Hektar, ein bisschen mehr halt bewirtschaften. Ne? Ja. Und das unterscheidet sich, ich habe das ja extra einfach mal gemacht, dass wir auch mal sozusagen diesen Bereich des Weinbaus uns anschauen, weil wir sonst immer eben kleine, also fast immer eigentlich ja kleine Winzerbetriebe haben. Hier sind sozusagen die kleinen Winzerbetriebe zusammengefasst, und ich finde es schon bemerkenswert. Also es ist jetzt konventioneller Anbau, da wird auch viel mehr, also im Keller, einfach weil es auch große Kellereien dann sind, technischer gearbeitet natürlich als in diesen kleinen handwerklich arbeitenden Winzerbetrieben.
Ja.
Wobei die Winzer für sich selber auf ihren 1-2 Hektar ja auch alle handwerklich arbeiten, und in Südtirol hast du eben auch, da hast du zwar auch Flächen im Tal, aber das meiste ist schon, geht Zwang, schon in die Hügel Zwang, und ist dann eben Handarbeit, ne? Ja. Also das, was du im Tal hast, ist, glaube ich, nicht mehr so viel. Also es war früher, als da viel Massenwein produziert wurde, war es, glaube ich, deutlich mehr. Heutzutage lohnt sich das, glaube ich, da in den Tälern, also an der Edge, wieder viel mehr, da das Obst stehen zu haben und eben mit den Weinen in die Hügel zu gehen. Und aus Südtirol ist ja tatsächlich auch ein quasi zu 99% ein Qualitätsweinbaugebiet geworden. Das ist ja schon beeindruckend.
Ja, was Billiges gibt's da gar nicht, ne?
Nee, genau. Und es war halt bis Anfang der 90er, Anfang Mitte der 90er halt bis auf wenige Ausnahmen fast komplett billig. Ne? Mhm. Und die haben schon einen ordentlichen Dreh hingelegt. Das muss man echt sagen. Das ist schon beeindruckend. Das musst du erstmal hinkriegen. Von einem absoluten Billigpreis Weinland doch zu einem mittel- bis hochpreisigen Weinland zu werden in doch relativ kurzer Zeit. Das haben wir in Deutschland nicht geschafft. Also ja. Das haben VDP-Winzer geschafft vielleicht. Das hat so eine kleine Elite geschafft, aber in der Fläche nicht. Es ist natürlich auch eine ganz andere Fläche, ne? Das also ein ganz ganz anderes Ausmaß natürlich.
Was mir, wo du das sagst, was mir so aufgefallen ist, als wir an der Mosel waren, ist, dass da überall Liebfraumilch angepriesen wurde. Das hat mich irgendwie ein bisschen irritiert, muss ich sagen.
Wo wurde das angepriesen?
Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie, ich habe mehrere Schilder gesehen, wo Liebfraumilch drauf stand. Hier, trinkt Liebfraumilch.
Echt?
Oder war das an der Mosel oder verwechsel ich das jetzt wieder mit irgendwas? Scheiße,
wo war ich denn? Verwechselst du.
Wo war ich denn noch?
Also Liebfraumilch ist ja tatsächlich
wo war ich
kein
denn?
Jedenfalls kein Moselwein. Es ist einer, der sozusagen in dem Bereich Rheinhessen nahe. Also eigentlich kommt er aus Rheinhessen. Ne? Eigentlich kommt die Ursprungslage liegt in Worms und
das gibt's doch nicht.
Die Großlage ist halt.
Wo hab ich denn diese Liebfraumilch-Werbung überall gesehen? Ich bin doch gar nicht rumgekommen. Ich war in Bayern, aber in Bayern wird das ja nicht angebaut. Wird das in Franken angebaut? Nee,
keine Ahnung. Aber an der Mosel würde mich jetzt wundern. Also es gibt im Moment so ein kleines Revival von ein paar Pfälzer und rheinhessischen Winzern, die halt sozusagen Liebfraumilch auf gutem Niveau herstellen. Also im Prinzip ein Saufwein, Saufwein mit Niveau, ne? Also mit ein bisschen Restzuckerhalt und so ein Gemisch aus verschiedenen Rebsorten und so ein Spaßwein halt. Aber ich meine, das was halt
weiß der Geier, wo ich da war.
Ja, Liebfraumilch so den Ruf des deutschen Weins ruiniert hat international. Eben, ja. Das ist halt ja. Das gibt's natürlich auch noch. Aber
dadurch fiel mir das jetzt. Dann vielleicht habe ich es geträumt oder ich bin doof. Bleiben wir bei ich bin doof. Ich finde in der Nase sehr zurückhaltend. Das ist eigentlich gar nicht das, was ich von Sauvignon Blanc erwarten würde.
Ja, das finde ich gerade irgendwie ganz ganz schön bei dem Wein, muss ich sagen. Also man muss sagen, dass Sauvignon Blanc super funktioniert für die Südtiroler als Weißweinsorte. Ich glaube, einer der bekanntesten ist von der Kellerei Terlan, wovon wir den Terlaner heute haben, der Quarz, das ist so einer der Top-Weine aus der Region und auch von Manincor, von denen haben wir in der nächsten Sendung einen Wein. Die sind aber dann auch schon wieder eine Ecke teurer. Aber ich finde es schön, weil es so ein insgesamt so ein etwas eigener Stil ist. Es ist halt nicht dieses tropische, was man sozusagen von Neuseeland und Epigonen kennt. Und es ist auch nicht so dieses krass Grüne, was man also dieses krass stachelbeerig, flintige, was man an der Loire gerne mal hat, sondern es ist wirklich so eine eigene Note. Und finde ich auch. Es ist,
der braucht ein bisschen Luftbraucher, merke ich gerade, ja.
Ja, du kannst auch die anderen Weine schon mal aufmachen, okay. Eigentlich. Ja. Die können alle ein bisschen Luft vertragen. Ja, und man merkt so ein bisschen in der Nase, also ich meine, Südtirol ist schon ein recht kühles Anbaugebiet, also es ist ja nun nicht so weit weg von den Alpen, aber es ist jetzt auch nicht so kühl, dass man jetzt das Gefühl hätte, dass es so ein ganz, ja, tatsächlich so ein grün, kühler Sauvignon Blanc Ton, ne? Mhm. Da ist schon Wärme mit drin, finde ich, das ist schon so gelbe Frucht mit drin auch. Also da ist auch ein bisschen was von Stachelbeere. Aber eher so Josta, finde ich, so Johannes Josta. Stachelbeere.
Ach so, das gibt's?
Ja, gibt's.
Ach Gott.
Hatten wir früher bei uns im Garten.
Och.
Ja. Das ist eine Kreuzung. Da ist auch ein bisschen Holunderblüte mit drin, finde ich, oder überhaupt Blüten. Aber da ist halt auch was, finde ich, was Gelbes mit drin. Eine gelbe Frucht. Und wenn grün, dann vielleicht so ein bisschen. So ein bisschen Brennnesselblätter oder so. Weißt du, wie die riechen?
Nee.
Okay. Das ist alles nicht viel, aber es ist so, das ist so dieses, wie soll ich das sagen, so dieses, ich finde, hinten raus ist so eine leicht grüne und kalkige Note. Ja, schwierig, ne?
Ja, wenn man es weiß, ja. Vielleicht ist meine Nase ist nicht gut genug. Aber.
Ja, es ist auch nicht viel. Es ist wirklich so hinten raus so ein kleines bisschen. Also insgesamt ist es jedenfalls kein grüner Sauvignon Blanc. Ist jetzt nicht so einer, der mit diesen Pyrazine sind das ja, die diese Note verursachen, damit irgendwie so um sich schmeißen würde. Ne? Mhm.
Ich finde den im Mund wesentlich interessanter. Da kriegt er so auch wieder so ein bisschen was Bitteres, was ich ja immer so gerne mag.
Ja. Finde ich auch, der hat ordentlich Wumms. Also die haben auch, glaube ich, alle 13,5% Alkohol, was halt auch alle drei Weine, was eben auch zeigt, dass das jetzt durchaus auch ein Gebiet ist mit einer gewissen Wärme. Mhm. Auch ein bisschen dem 2017er Jahrgang geschuldet, sind jetzt auch alles drei 2017er. Aber ich finde, dass es, also der hat einmal Körper und zum anderen, also Wumms auch tatsächlich, Kraft, aber zum anderen eben auch eine so eine schöne tragende Säure mit dabei. Also das ist nicht zu warm, das ist schon so durchzogen von Frische, finde ich.
Absolut, ja. Der ist schön. Er ist echt ein schöner Wein.
Und ich habe ja so eine gewisse Hassliebe zu Sauvignon Blanc, weil ich halt finde, dass 90% von Sauvignon Blancs einem halt irgendwie einfach ins Gesicht schreien, ja, mit ihrer Aromatik. Das ist, ich finde es einfach unangenehm, ja, also wie laut die sozusagen aus dem Glas heraus tönen, ja.
Ja, ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht, warum, aber Sauvignon Blanc ist auch nicht das, wonach ich greife, wenn es im Regal steht. Also das muss ich schon angeboten bekommen mit irgendeiner Erläuterung oder Androhung von Gewalt oder sowas. Ja. Oh, ist ja schön. Er ist im Mund. Ne? Der hat, ich vermute mal, dass das diese Bitternote ist. Das fühlt sich ein bisschen so an, als würde die Zunge ein wenig betäubt.
Ja, das kann sein, dass das die Bitternote ist. Ich finde ja, das ist eigentlich ein perfekter Ausdruck für Mineralität.
Ah ja.
Also, ne, was stellen wir uns unter Mineralität vor? Ich stelle mir unter Mineralität vor, dass dieser Wein so lebendig ist, dass er so ein bisschen was hat wie eine Batterie, die du an die Zunge hältst.
Ja, also ja, genau dieses, das Gefühl, das, ne? Meine ich. Ja.
Genau. Und das, genau das ist für mich Mineralität. Also, nicht eben Stein oder so, was du jetzt schmeckst im Wein, sondern das hat man ja auch, finde ich, auch bei dem hier ein bisschen, aber dieses also mineralisch finde ich einen Wein, der genau diese Energie hat, also diese vibrierende Energie, die diesen Wein durchzieht. Ja.
Ja.
Genau das würde ich damit umschreiben eigentlich.
Super. Ja. Bei wie viel sind wir da für die Flasche?
12,60 €.
Das ist aber super.
Ja,
das ist wirklich super.
Ja, das ist ein sehr sehr schöner Preis für einen sehr schönen Sauvignon, finde ich.
Und der,
wir hatten, ja.
Du merkst auch gar nicht diese 13,5 Umdrehungen, die merkst du eigentlich. Es ist echt, kann man sich super mit besaufen. Also ne, paar Glas reinhaufen auf nüchternen Magen und sich dann wundern. Ne?
Genau, ja, 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 ne. Also ich finde es auch super gelungen. Es ist einfach ein, du hast echt einen Maul voll Wein. Das ist, der super. Ist super saftig.
Ja.
Der ist einfach lebendig und der hat eine gute Länge. Der ist der ist dabei trotzdem frisch und er hat zwar Sauvignon Blanc Noten. Also ich finde, es ist schon ein typischer Sauvignon, aber eben kein lauter.
Was sind denn Sauvignon Blanc Noten in dem Fall?
Also ich finde dieses Stachelbeerige, das diese Holundernoten, die er so ein bisschen mit drin hat, diese leicht, ganz leicht grüne Note, die ich vorhin meinte, finde ich, ist typisch. Die Bitternote, die du beschreibst, ist, finde ich, sehr typisch für einen Sauvignon Blanc. Dieses etwas kalkige, so beschreibe ich das zumindest, was er hat, sowohl in der Nase als auch im Gaumen, finde ich, ist typisch für Sauvignon Blanc.
Ich werde es mir nicht merken, aber ich habe die Hoffnung, dass die Hörerschaft sich das merken kann, um mir das dann zu erklären, wenn ich mal wieder irgendwo stehe und sage, ja, ich weiß nicht, ob das ein typischer Sauvignon Blanc, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen.
Ja. Also wenn du ins leere Glas riechst, dann finde ich, hast du nochmal sowas Grünes, so wie wie eben diese, also was ich meinte, Brennnesselblätter oder so ein kleines bisschen von einer grünen Paprika oder so, ja.
Da kann ich, da bin ich dabei. Kleines bisschen von der grünen Paprika, da habe ich einen Geruch dazu. Da habe ich was im Kopf, ein Bild.
Ja. Genau. Und das ist eigentlich typisch für Sauvignon Blanc. Also das Typischste für Sauvignon Blanc sind diese grünen Noten. Weil eben die Sorte so ein bisschen auch wie Cabernet, das hatte ich vorhin nicht erwähnt. Ich finde, da ist so ein bisschen Cassis noch mit drin, so Johannisbeere.
Na, sagtest du ja, Josta-Beere, genau.
Johannisbeere-Stachelbeere, genau. Und Sauvignon und Cabernet Sauvignon und Sauvignon Blanc, die verfügen halt über relativ viel Pyrazine, also über eine chemische Verbindung, die halt für diese grünen Noten verantwortlich ist. Und die Pyrazine findest du halt auch in Paprika und in allem, was grün ist, grünen Tomaten, Brennnessel halt und so weiter, ne?
Ja. Ich guck mal in den Chat.
Aber eben,
In der Nase Josta-Beere, stimmt. Estragon.
Estragon habe ich jetzt nicht gehabt, aber okay.
Ich finde ja, also ich hatte mal einen Estragon-Senf, der im Mund ein ähnliches Gefühl gemacht hat. Am Gaumen auch gelbe Sachen wie Zitronenschale und Kaktusfeige.
Kaktusfeige,
das kann ich sehr schön. Der schreit nicht, der hebt lasziv die Augenbraue und sagt, na, noch ein Schluck?
Ja, schön.
Super. Ja, schön. Super. Kalkschotterboden lese ich hier, ist worauf der wächst. Stahltank, 6 Monate Hefelager.
Mhm. Kalkschotterboden, genau. Mhm. Das passt ganz gut.
Sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt.
Und jetzt habe ich noch so ein bisschen Melone mit drin, mit dem zweiten Einschenken.
Ach je.
Das ist noch so ein bisschen was von, aber gut, ne? Das sind halt diese gelben, diese gelb-weißen Früchte.
So das ist so eine Honigmelone, die du zu früh angeschnitten hast, ne?
Ja, so. Oder irgendwie so eine Cantaloupe oder so Melone, die so ein bisschen weißer ist. Nicht, also Honig finde ich schon fast zu viel.
Mhm.
Ja, schön. Das ist einfach ein schöner Wein. Und wir hatten ja in der ersten Sendung zu Südtirol hatten wir den Schulthauser, den Pinot Bianco. Der war eben auch von St. Michael Eppern. Und ja, also ich finde, ich habe in der letzten Zeit auch noch so ein bisschen was aus der, für den Kunden was aus der höheren Linie von denen probiert. Also das hat schon echt Hand und Fuß, was die machen. Das ist jetzt schon echt schön.
Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob das zu toppen ist mit irgendwie den anderen beiden, die wir hier haben. Ich meine, mit Gewürztraminer macht man mir immer eine Freude, weil ist halt heftig, mag ich halt.
Ja, trinken wir zum Schluss, glaube ich, weil er sonst einfach ein bisschen überlagert. Also das heißt, wir schnuppern mal rein in den Terlana Classico, bei dem zusätzlich auf dem Etikett steht 125 Jahre Geburtstag, weil es tatsächlich... ich glaube, die Cantina Terlan mittlerweile so alt ist und auch dieser Wein, also der Weintyp.
Mhm.
Das ist so mit das Erste, was sie damals mitproduziert haben. Und Terlana Classico steht halt für eine Cuvée aus Pinot Bianco, also Weißburgunder, Chardonnay und Sauvignon.
Okay.
Ja. Wobei eben Weißburgunder und Sauvignon sehr typisch sind für Südtirol, Chardonnay.
Oh, der hat...
Eher untypisch.
Das ist ein interessanter Geruch. Ich komme nicht drauf. Der hat so... Was ist denn das? Der hat was dumpf... So einen dumpf-feuchten Unterton in der Nase.
Mhm.
Also nicht unangenehm, gar nicht unangenehm, aber...
Nee.
Wie so eine sehr reife Birne. So ein bisschen. Ohne, dass es jetzt Birne ist. Ich meine jetzt nur vom Geruchsgefühl her, aber also.
Ja. Ja, plus Creme, so ein bisschen.
Ja, genau,
Mit Quark, ne?
Ja.
Also ein sehr sahniger Quark, so ein sehr cremiger.
Ja, was denn für Quark? Was denn sonst für Quark?
Ja, Quark. Also so ein guter Lindner Quark.
Ja, genau,
mit Birne.
Da bin ich halt bei Helmut Goethe. Ja. Es geht hier nicht um, es geht hier nicht um Gesundheit, es geht hier um Genuss.
Ja.
Ja. Apropos Helmut Goethe, falls irgendjemand aufgehört hat, Alles in Butter zu hören, also Alles in Butter ist meine Lieblingsradiosendung, da verpasse ich keine Folge von, gibt's auch als Podcast, ist von WDR 5, eine Sendung über Essen, Trinken, Kochen, Genuss. Expertengast, also der Christoph Raffelt von Alles in Butter sozusagen, ist Helmut Goethe, so ein sehr selbstverliebter Food-Nerd.
So wie der Christoph Raffelt halt beim Rhein.
Genau. Und Moderator, beziehungsweise also Moderatorin war sehr lange Elif Schnell, die hat dann ein Kind gekriegt und wurde dann vertreten von Uwe Schulz, mit dem ich persönlich nicht so gut zurechtgekommen bin. Also der hat das sehr gut gemacht, aber so meine große Liebe, was das angeht, ist wirklich Elif Schnell. Und die ist seit ein paar Sendungen wieder da, die ist aus der Elternzeit zurück. Ah,
okay, siehst du, die habe ich noch nicht mitbekommen. Ich habe noch so ein bisschen Stau.
Ja, das ist wirklich, und ich bin wirklich, also ich finde, wie Elif Schnell diese Sendung moderiert, das ist, ich finde, anders kann man so eine Sendung nicht moderieren, weil die ist immer so ein bisschen, die ist halt immer so ein bisschen ungestüm, so, weißt du, das ist dann immer mal wieder so, dass Goethe sagt, ja, nun essen Sie das doch nicht schon, ich muss doch hier noch,
so. Okay.
Und hat halt so eine, oh, das kenne ich noch nicht, zeig mal her, Attitüde, weißt du, so, bevor Goethe irgendwas zu Ende erklärt hat, grätscht die schon rein, und ich mag das sehr, sehr gerne. Jedenfalls ist Elif wieder da und die Welt ist wieder eine bessere geworden dadurch, ja.
Ja, cool. So. Muss ich reinhören. Also liegt auch bei mir in der Reihe, aber ich hab noch nicht reingehört.
Ja, das ist ja das mit das genau. seit Podcasts so modern geworden sind, also seit das alle machen, kommst du gar nicht mehr hinterher, das zu hören, was du eigentlich alles hören willst. Das ist immer ein bisschen schade so. Ja. Naja. Ein Glück gibt's nicht viele Weinpodcasts. Gibt's außer uns überhaupt noch Weinpodcasts? Also ja, ich mach halt Wein am Sonntag.
Ja, ja, es gibt noch zwei. Es gibt jetzt einen Champagner-Podcast, habe ich noch nicht reingehört. Es gibt noch zwei andere irgendwie, aber ja, das steht und fällt ja immer auch ein bisschen mit den, für mich mit den Stimmen und den.
Ja.
Ja, ich weiß jetzt, ich kann dir die anderen jetzt gerade gar nicht nennen, aber ich kann sie nächstes Mal nennen. Ich kann sie nächstes Mal mal.
Ach, ich müsste auch jetzt mal nicht die Konkurrenz empfehlen. Das
ja,
muss
ja nicht. Stimmt, ja, gut. Ja. Also, Cantina, ich sag ein bisschen was zur Kellerei Terlan. Also, Terlan ist halt zwischen Meran und Bozen, ne? Also, kleiner Ort, kleine Gemeinde. Und die haben sich halt genau eben vor diesen 125 Jahren sozusagen zusammengeschlossen, 1893, 24 Winzer. Und heute sind es 143. Und die haben eben auch wieder so 1,5 pro oder 1,2 Hektar pro Mitglied, also 162 Hektar Rebfläche. Und die haben es tatsächlich geschafft, glaube ich, als erste Südtiroler, wenn nicht sogar als erste Italiener überhaupt, bei Robert Parker 100 Punkte für einen Weißwein zu bekommen. Ich muss jetzt noch mal gerade nachgucken, ob ich das richtig im Kopf habe. Die haben angefangen schon in den 70er Jahren. Also die haben, so wie St. Michael Eppan, die haben da den Terzer, die hier bei Terlan haben die Familie Kofler, die sozusagen diese Kellerei schon seit langer Zeit leiten.
Ja.
Also die haben einfach auch sozusagen irgendwann das Heft in die Hand genommen und gesagt, ja, wir müssen hier einfach grundlegend was ändern. Das Ganze fängt im Weinberg an. Also wir müssen einfach gucken, dass wir im Weinberg zu den Qualitäten kommen, damit wir sagen können, der Wein entsteht im Weinberg und eben nicht im Keller. Und im Keller wird es halt einfach irgendwie nur noch begleitet, ne? Und das ist also hier die Familie Kofler. Und die haben schon Ende der 70er, Anfang der 80er angefangen, Weine wegzulegen. Und 97 Punkte sind es. Aber ich glaube, das ist auch mit, ja.
Das ist ja schon mal was, Punkte, ne?
Ja. Und 96 plus, also eine ganze Reihe Weine irgendwie, ich sag mal zwischen 95 und 97, und das sind alles Weine, vor allen Dingen, es sind auch Terlaner, also es gibt von diesem Wein sozusagen nochmal eine Grand Cuvée, und es gibt vor allen Dingen Weißburgunder, Pinot Bianco, den die halt einfach mal 20, 30 Jahre liegen lassen in kleinen Gebinden und die dann erst veröffentlichen, auch die Weine. Ja. Und Genau, die sind dann auch furchtbar teuer. Also die kosten dann auch teilweise mehrere hundert Euro, glaube ich, die Flaschen. Es gibt halt auch sehr wenig davon. Aber sie haben einfach gezeigt, dass man in Südtirol, und das hat ihnen im Prinzip vorher niemand zugetraut, dass man in Südtirol einfach große Weißweine machen kann.
Ja.
Und Italien und auch Südtirol war halt überhaupt nicht bekannt für große Weißweine. Ne? Italien ist bis heute eigentlich ein Rotweinland vor allem. Also die großen Weine sind halt irgendwie Amarone, Brunello, im Zweifelsfall Chianti, wenn man Glück hat, und so weiter, aber eben eigentlich keine Weißweine.
Mhm.
Und die besten und die höchstbewertesten, sagen wir mal, kommen mittlerweile eben aus Südtirol. Und eben tatsächlich auch von Genossenschaften. Und das finde ich halt schon echt schön und spannend, weil man das Genossenschaften eigentlich auch nicht zugetraut hat. Ne?
Ja, weil, das ist eher so Weinabwurfstation. Ne?
Ja, genau. Und das ist ja auch häufig so, ja. Muss man ja auch klar sagen. Ne? Es ist häufig so, aber es muss halt nicht so sein. Und ich glaube, es ist gar nicht so einfach, irgendwie 150 oder 300 Winzer, das sind ja einfach auch Traubenbauern vor allen Dingen.
Ja. Die haben auch alle einen eigenen Kopf und der ist meistens dick.
Genau. Die zusammenzukriegen und zu sagen, okay, ihr macht jetzt nicht mehr 150 Hektoliter aus eurem Hektar, sondern nur noch 70. Ja? Dann zeigen die dir ja erstmal den Vogel und sagen, du willst uns doch verarschen, dann kriegen wir nur noch die Hälfte des Geldes. Aber es ist halt nicht so, wenn man daraus gute Weine macht und die dann eben auch tatsächlich verkaufen kann zu einem vernünftigen Preis. Und aber die Leute da hinzukriegen, glaube ich, das hat einfach seine Zeit gedauert, aber es hat sich, glaube ich, tatsächlich gelohnt.
Mhm.
Ja. Bei diesem Wein haben wir 60% Weißburgunder, 30% Chardonnay und dann so eine kleine Abrundung von 10% Sauvignon. Und ich glaube, dass der Sauvignon tatsächlich auch hier wieder so eine leichte Kräutrigkeit und Bitterkeit in den, also diese Bitternote hinten in den Wein reinbringt.
Mhm.
Finde ich nicht so stark jetzt natürlich wie bei dem 100% Sauvignon, aber schon auch merklich. Ansonsten finde ich, hat der Wein einfach viel mehr Körper. Der ist insgesamt ein bisschen breiter,
ne? Mhm.
Auch würziger, also
ja, vor allen Dingen cremiger, also wesentlich cremiger.
Ja.
Womit er mir ja wieder nicht so, aber wer bin ich schon?
Hm. Gefällt dir nicht so, ne?
Mhm.
Ja.
Also ist ein super Wein.
Hm.
Das merke ich schon, aber ich würde ihn mir jetzt nicht kaufen. Ich würde ihn allerdings auf den Tisch stellen für Gäste, weil der irre gefällig ist.
Hm. Er ist also gefällig, aber er hat halt
ja, man kann trotzdem drüber reden. Also du stellst ihn hin, also so wer keinen Bock drauf hat, der trinkt den einfach weg, weil er so lecker ist. Und so, wie nennt man das denn? Der verlangt nicht so viel von dir. So, und wenn du willst, kannst du aber drüber reden noch. Das ist schon
auf jeden Fall
gut gemacht, ja.
Ich finde ihn, persönlich finde ich ihn ein bisschen zu üppig so.
Mhm.
Der hat mir so ein bisschen zu viel Körper bei ein bisschen zu wenig Säure. Also ich finde die Säure hier so ein bisschen bisschen zu zurückhaltend.
Ja, üppig ist schon genau, finde ich, der richtige Begriff. Es ist wie so ein Brokatsofa, wo du dich aufwachst. Naja, das Gebimsel, da hätte ja nicht unbedingt dran gemusst. Dafür hättet ihr die Sitzfläche vielleicht was fester machen können. Dann könnte man länger drauf sitzen.
Ja, sowas. Genau. Ich glaube aber, wenn man den Wein jetzt zum richtigen Essen, also wo du tatsächlich auch so ein bisschen cremigere Sachen hast, also entweder buttriger oder sahnigere Sachen.
Käse?
Käse?
Ich überlege gerade, Käse wäre ja cremig. Ja,
Käse geht ja immer irgendwie.
Das stimmt, aber Käse geht immer, ja.
Ich dachte jetzt eher so an Kalbsbrie oder überhaupt was mit Kalb und einer etwas cremigeren Soße oder einem, keine Ahnung, einem Barsch, also ein Fisch, Zander vielleicht. Zander könnte ich mir ganz gut vorstellen, mit einer Beurre Blanc oder so und dann den Wein dazu, dann passt es, glaube ich, weil der Zander ist ein recht kräftiger Süßwasserfisch und ich glaube, da kann der Terlana ganz gut sozusagen seine Kraft und dieses leicht üppige auch ausspielen.
Mhm.
Das könnte ganz gut miteinander passen, glaube ich. Spargel dürfte auch ganz gut sein. Weil Spargel? Ja, weil Spargel halt nicht so viel Säure verträgt.
Ah, mhm.
Ja, das wird dann schnell metallisch bei Spargel. Und ich glaube, dass das ganz gut funktionieren würde. Also gerade wenn man den Spargel dann vielleicht noch gratiniert oder so, wenn man da noch ein bisschen Parmesan drauf hat und dann den Terlana dazu, das könnte ich mir gut vorstellen. Und dann würde auch das Kalb wieder passen und auch Spargel mit ein bisschen Butter oben drauf. Also sehr klassisch, passt es, glaube ich, ganz gut, auch mit der Art der Frucht, die der so bietet.
In einer der Trinkgruppen, die sich im Chat auch meldet, wird er unter anderem zu typisch italienischen Gerichten wie Pizza, Penne alla Rabbiata und Parmesan Pecorino empfohlen oder, und jetzt kommt's, und ich leide jetzt ein bisschen, oder Südtiroler Hausmannskost wie Speckknödel. Da geht er nicht gegen unter.
Also
mir egal, ob es passt oder nicht, aber Speckknödel, das wäre es jetzt, ey.
Ja, ne? Ja, also Speckknödel geht ganz bestimmt.
Zu einer kräftigen Brotzeit geht der hier auch gut, sagt die andere Trinkgruppe.
Klar, kein Problem. Pizza würde ich nicht machen. Also was für eine Pizza? Also Pizza würde ich mit so einem Weißwein nicht machen. Nee, also das haut nicht hin mit den Tomaten und so. Nee. Mhm. Würde ich stark bezweifeln.
Okay.
Also zur Pizza würde ich Lambrusco trinken oder Valpolicella und ansonsten eher Bier.
Ja.
Ja. Ja, geht aber, also da geht auch ein einfacher Sangiovese zu oder so, aber eigentlich kein Weißwein wie dieser. Also da müsste mir mal jemand das Gegenteil beweisen.
Das geht nicht, man kann das Gegenteil nicht beweisen.
Tatsächlich war ich, also die beste Pizzeria, die ich in Verona kenne, und Verona ist ja nun mitten im Weinbaugebiet, mitten im Veneto,
ja.
Die servieren überhaupt keinen Wein zur Pizza.
Auch schön.
Gibt's nur Bier.
Ja, sehr schön.
Tatsächlich.
Ich weiß gar nicht, was habe ich denn zur Pizza? Ja, ich hatte zur besten Pizza des Jahres hatte ich tatsächlich auch ein Bier. Und ich bin immer noch sehr irritiert davon, dass die beste Pizza, die ich dieses Jahr gegessen habe, möglicherweise in den letzten Jahren. Naja gut, 4,85 in Köln ist auch nochmal eine Ansage. Aber die beste Pizza, die ich gegessen habe.
Das gibt's ja jetzt nicht mehr, ne? Oder ist es verkauft worden irgendwie? Ja, ja.
Aber die waren doch in Tram-Trabach, waren die doch noch?
Ja, genau. Ich glaube, in der Woche danach hat der Sebastian Georgi, dem das ja irgendwie gehörte, irgendwie kundgetan, dass er den Laden nicht weitermacht in Köln oder die beiden Läden in Köln. Und
in Düsseldorf gab es auch noch.
Düsseldorfer Laden und den aber unter einem anderen Namen. Also
okay.
Keine Ahnung, was da passiert ist im Hintergrund.
Das ist aber seltsam.
Der wird es ja eh nicht selbst, ich glaube, nicht, dass er sein Geld da drin hatte. Also da muss noch irgendwas anderes drin gewesen sein. Und dann, keine Ahnung, ob sich da jemand überworfen hat oder so. Keine Ahnung. Also, war jedenfalls sehr plötzlich und eigentlich müssen die Läden ganz gut gelaufen sein.
Denke ich aber auch. Ich meine, hat ja jeder von geredet.
Ja.
Ach Mensch, schade. Naja, jedenfalls die, welche Pizza ich fand die immer noch super, weil der Teig auch so super war. Die steht und fällt ja letztlich mit dem Teig. War absolut. In Irland, in Westport.
Ah, hast du erzählt, ja,
in einem Laden namens Westport Woodfire. Das ist, ich hatte es lange nicht mehr, dass ich gesagt habe, am liebsten würde ich jetzt dahin noch eine Pizza essen, obwohl es hier genug anderes geiles Essen irgendwo gibt. Mhm. Das fand ich schon.
Ja, das ist schon krass.
Und die war halt auch so klassisch. Also nicht so dieses, weißt du, dieses ganze Hipster-Shishi. Wir waren dann danach ja in Galway und waren dann da in der Pizzeria. Die war auch gut, aber das war halt auch so eine Hipster-Shishi-Pizzeria. Weißt du, so alles irgendwie so, alle bärtige Bedienung und so. Also, weißt du, so mit so dickem Rand und dann muss das so.
Industry-Standard.
Ja, genau. Und das ist ja, das ist ja mal gut, ne, diese original neapolitanische Pizza. Wahrscheinlich sieht die da auch ganz anders aus und die verkaufen uns halt nur irgendwie so als original neapolitanisch. Ist ja echt so ein Verdacht, den ich habe.
Es gibt im Prinzip da ein festgelegtes Rezept für, ne, für, also in Neapel festgelegtes Rezept für neapolitanische Pizza, also ein offizielles, doch, das ist festgelegt.
Auch ein Ding.
Ja. Ich habe tatsächlich
Grüße aus dem Chat, Sebastian Georgi nennt sich jetzt in Düsseldorf 905.
Ja, genau, 905, danke.
Aber da muss man nach Düsseldorf für, das will man doch auch nicht.
Ich weiß nicht, die Kölner Läden machen wohl irgendwie weiter, aber halt unter anderer Führung. Also
ist halt die Frage, ob die
entwickelt.
Ob die dann mit der gleichen Rezeptur weitermachen, weil der Teig bei denen ist schon enorm. Hm. Naja.
Tja. Das wird sich zeigen, ne? Müssen wir mal an Thorsten. Thorsten haben wir lange nicht mehr erwähnt.
Den legendären Thorsten, genau.
Ja. Ja.
Der ja mir zum Hörertreffen, zum Odonien.
Ja,
habe ich da schon drüber geredet? Habe ich gar nicht.
Nicht ne? Die Merkäst, sondern doch, ich meine schon.
Ne, ich habe halt bei Thorsten, Thorsten erzählt hat immer vom besten Köftehändler Kölns.
Köfte,
und Köfte. Ich habe dann gesagt, ja komm, dann bring mal Köfte mit, dann spinne ich eine Runde Köfte.
Ja,
und habe halt 5 Kilo Köfte bei ihm bestellt, die innerhalb von 20 Minuten weggefressen waren.
Geil.
Also die haben einmal durchgegrillt, alles weg. nächstes Mal bestelle ich 10 Kilo Köfte. Och,
Köfte.
Na, wartet,
würde ich jetzt auch nehmen.
Hammer, oder? Das wäre, ja, hätte ich auch Bock drauf. Mhm. Vielleicht nehme ich mir nachher, wenn die Sendung vorbei ist, nehme ich mir eine von diesen Flaschen und wanke runter zur S-Bahn, fahre rüber nach Neukölln und gehe da ein paar Köfte essen. Weil das Gute ist, der einer der besten Köfteläden, die ich hier in Berlin kenne, ist praktisch eine S-Bahn-Station von mir entfernt. Also das kann man ja eigentlich mal machen. Auch ja, andererseits für einen Fünfer Köfte leck mich. Ach komm, da ist alles viel zu einig. Ich lasse mich einfach so volllaufen, dann macht's auch nicht so dick.
Ja, genau.
Wo waren wir?
Wir waren im Prinzip so ein bisschen fertig, glaube ich, mit Terlan. Oh. Also Terlan einfach nochmal so zu empfehlen, das ist, also man kann eigentlich die Weine von Terlan auch durch die Bank weg einfach komplett empfehlen. Das ist einfach eine sehr, sehr gute Kellerei, die wirklich, ich glaube, wir haben früher auch schon häufiger Weine von denen getrunken, oder? Wenn ich mich recht erinnere.
Terlan?
Ja, Terlan. So
die. Das kommt mir zumindest bekannt vor. Ja, also, aber das heißt ja bei mir immer nichts.
Also auch hier, also wenn man eben aus Sauvignon Blanc steht, dann sollte man auch von der Terlaner Kellerei den Winkel probieren.
Mhm.
Das ist so der Wein, der liegt schon bei 1740, das ist schon durchaus ambitioniert. Und dann eben der Quarz, das ist so einer der, vielleicht der beste, also zumindest unter den Top 3 Sauvignons aus Südtirol, würde ich sagen. Das ist schon sehr stark. Ja, also die machen schon tolle Weine, muss ich sagen. Und auch Weine, die einfach Zeit haben und Zeit vertragen können. Das ist schon schön. Ja, der kostet mittlerweile auch 40 Euro, der Quarz. Ja, das ist schon eine Ansage.
Ja.
Aber das ist halt auch wirklich top. Das ist, also den habe ich schon häufiger in so Sauvignon Blanc Proben auch mit drin gehabt und der überzeugt eigentlich immer, der Wein.
Schon es gibt, wo du sagst, 40 Euro Wein, ich habe ja einen neuen Lieblingswein, der leider auch 40 Euro kostet, von Sepp Muster ist der. Ja, genau, er lacht, weil er die Preise von Sepp Muster kennt. Er heißt Scumminick.
Mhm.
Das ist regelmäßig, ja, also wenn ich halt da mal eine Flasche von trinke, was echt seltenst passiert, weil kostet halt irgendwie, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, die günstigste, die ich jemals bekommen habe, hat 42 Euro gekostet und das ist halt, also mir geht es gut, ich verdiene gut und so, ich, ne, aber das kannst halt nicht, den machst du halt nicht donnerstags abends auf, so. aber das Zeug zieht mir dermaßen die Schuhe aus, das ist also.
Ja, Sepp Muster ist auch ein Beispiel für, dafür, wie großartig Naturwein sein kann.
Ja.
Ja. Also, und das ist ja auch wirklich, ne, du weißt, Biodynamie, Demeter von vorne bis hinten komplett durchgelebt.
Ja.
Ja. Aber was dann eben dabei rauskommt, ist einfach großartig. Das sind einfach eben auch Weine, die haben eine solche Tiefe und Spannung und Lebendigkeit drin. Die sind ja auch unkaputtbar. Also es gibt ja diesen, es gibt einen ganz großartigen Wein von ihm, der ist in so einer Tonflasche wird er abgefüllt. Beispielsweise. Der hat halt irgendwie ein Dreivierteljahr auf der Maische gelegen, der Wein. Ne? Ja. Und Scumminick, das ist ja halb mehr oder weniger halb Sauvignon Blanc und halb Chardonnay. Eben auch mit einer längeren Maischestandzeit. Also der macht halt sehr viel mit Maischestandzeiten.
Mhm.
Und der macht halt auch großartige Sauvignons. Also weil das halt was völlig anderes ist, wenn ein Sauvignon nochmal auf der Maische stehen lässt. Das müssen wir einfach mal probieren. Das ist halt, dann müssen wir mal eine Sendung mit ein oder zwei Flaschen machen. Die sind dann halt ein bisschen teurer, aber das muss man mal probiert haben.
Nein, wir machen eine Sendung mit drei Flaschen und lachen die Armen aus währenddessen. Und dann schütten wir es weg.
Oder so.
Oh Gott, nein, das könnte ich nicht. Oh Gott. Also ich könnte weder das mit den Armen, das ist halt so asozial. Ja. Aber vielleicht kann man da, weiß ich nicht, also, eine kleine Weinrunde aufmachen oder so, wo man sagt, so komm, ja, ey, jeder gibt einen 50er und wir trinken uns mal durch sein Sortiment oder sowas.
Also ich meine, es ist ja nun so, dass es viele gibt jetzt Hörerinnen und Hörer, die ja schon Weingruppen aufgemacht haben.
Das stimmt.
Und sich das ja sowieso teilen auch und irgendwie da zu viert oder zu sechs oder zu acht sitzen und ja. Das finde ich ja total schön.
Also, super ist das, genauso soll das ja auch. Ja,
ja eben. Ja. Genau, das, also wir haben noch einiges vor uns, aber wir machen mal den dritten Wein.
Der Chat schlägt vor, Sepp Muster für die Weihnachtssendung zu machen, weil wir da ja eh immer die Preismarke reißen.
Genau, das ist wahrscheinlich eine ganz gute Idee. Ich hatte überlegt, dass wir Südafrika machen.
Auch gut.
Zu Weihnachten. Das wäre vielleicht, ich muss mal gucken, was, also Sepp Muster wäre auch schön, ja. Müssen wir mal schauen. Mhm. Sepp Muster ist aber für Weihnachten vielleicht nicht so gut geeignet, weil die Rotweine würde ich jetzt bei ihm, finde ich jetzt nicht so spektakulär. Das wäre dann so eine reine Weißweinsendung und das passt vielleicht nicht ganz so gut zu Weihnachten. Müssen wir mal überlegen, aber kriegen wir schon hin irgendwie. Ja. Okay.
Ach.
Also wir haben jetzt einfach, ich meine, das ist einfach
das
mal
ist schön. Aber
das ist die.
Mein lieber Herr Gesangsfan, ich habe jetzt, also ich habe schon viele Gewürztraminer getrunken und ich mag Gewürztraminer sehr, sehr gerne, aber ich habe einen ganz anderen Geruch erwartet.
Okay.
Also das finde ich jetzt, also das finde ich, ich scheine Alkohol getrunken und zu wenig gegessen zu haben. Wie immer am Ende der Sendung.
Also wir haben jetzt einfach mal, ja, nee, sag mal.
Nee, wir haben einfach,
der
ist in der Nase wesentlich, Entschuldigung, der ist in der Nase wesentlich zitrusiger, als ich erwartet hätte. Also ich kenne Gewürztraminer wesentlich dumpfer, aber der hat eine irre Frische in der Nase.
Klar. Es gibt sehr, sehr viele dumpfe Gewürztraminer. Boah. Also die einfach auch welche, viele, die einfach überreif. Also Traminer oder speziell Gewürztraminer ist halt auch eine heikle Sorte. Ne? Also wir haben jetzt halt Traminer aus Tramin. Das ist ja schon mal schön einfach. Von der Kellerei Tramin. Das passt einfach mal.
Heißt der Winzer auch Tramin?
Genau, der Winzer heißt auch Tramin. Aus Tramin. Mit Tramin. Wobei die Rebsorte halt nicht daherkommt, aber sie ist halt danach benannt. Die Rebsorte kommt relativ sicher aus dem Jura. Aber sie ist halt in dieser Form sozusagen benannt nach dem Ort Tramin, weil es eben anscheinend irgendwie da auch schon lange gibt. Und die gerade die alten Rebsorten in Europa, die haben ja teilweise bis zu 40 verschiedene Namen. Ja. Mhm. Also zum Beispiel der Chardonnay bei Sepp Muster heißt ja eigentlich auch Morillon, weil eben in der Steiermark der Chardonnay halt schon total lange Morillon heißt und eben nicht Chardonnay. Und im Jura heißt der Traminer eben Sauvignon und bei uns hat es sich halt als Traminer durchgesetzt. Der Gewürztraminer ist halt nochmal eine eigene Unterart sozusagen von dem Traminer, weil er nochmal würziger ist.
Mhm.
Und das merkt man hier ja auch, es ist schon viel Würze in der Nase.
Also ja.
Das typische, also es ist eine, so eine große Familie von Aroma-Rebsorten, die alle so ein bisschen diesen Muskat, Rosen, Lychee-Ton drin haben.
Genau.
Das ist
Muscatella. Ist Muscatella eigentlich auch ein. Was ist das?
Ja, genau, Muskat, Muscatella. Das Einzige, was so ein bisschen irreführend ist, was damit gar nichts zu tun hat, ist Muscadet.
Ah ja.
Ne? Muscadet von der Loire, also da.
Da hat Muscadet der Franzmann mal wieder eine Extrawurst sich braten lassen, ja?
Ja, das ist noch schwieriger, weil das ist ja nicht mal die Rebsorte, sondern der Wein heißt Muscadet. Die Rebsorte heißt eigentlich Melon de Bourgogne. Und kommt eigentlich aus dem Burgund, also schwierig. Aber Muscadet hat nichts mit Muskat und Muscatella zu tun und auch nicht mit Traminer, ist was völlig anderes. Aber diese ganze große Familie an Muskat, also es gibt zig verschiedene Sorten eben, Muscat de Frontignan, Muscat d'Alexandrie und so weiter und so fort. Und unter anderem eben auch den Gewürztraminer. Und der Gewürztraminer ist normalerweise so der von der Aromatik her der üppigste und auch der Wein, der eigentlich am stärksten zum Alkohol neigt, ja. Also der recht schnell sehr üppig wird. Also er hat relativ wenig Säure eigentlich und einen relativ hohen Alkoholgehalt und Er war dann zwischenzeitlich so ein bisschen verschrien, weil man dann halt Weine hatte mit 14, 14,5% und so gut wie keiner Säure, dafür aber immer noch eine gewisse Süße im Wein und halt diese ganze Opulenz dazu. Das macht's halt für sich genommen schwierig zu trinken. Das funktioniert eigentlich nur noch, wenn du das in Verbindung mit recht scharfen Currys oder so isst.
Ah ja. Mhm.
Das geht. Aber das geht bei diesem Wein auch, weil ein Curry verträgt auch einen Wein mit etwas mehr Säure.
Ich meine ja, das ist eine meiner ältesten Kindheitserinnerungen, oder meine nicht ältesten, aber eine meiner, ja doch, eine meiner ältesten Erinnerungen an Südtirol. Wir waren ja, ich war ja mit meinen Eltern, ne, damals so 70er, 80er Jahre, ist man halt irgendwie 14 Tage nach Südtirol gefahren mit dem Auto in eine Pension. Und eine ganz, ganz alte Erinnerung, die ich habe, ist erste Kellerei Kaltern. Mhm. Das war halt, glaube ich, auch so eine Genossenschaft da. Erste Kellerei Kaltern hießen die. Und Gewürztraminer. Das ist tatsächlich diese beiden Sachen. Das ist die älteste Weinerinnerung zumindest, die ich habe. Ich glaube nicht, dass ich das getrunken habe, aber in meinem Kopf existiert erste Kellerei Kaltern, Gewürztraminer. Mhm. Als älteste Weinerinnerung. Das ist schon schön.
Die heißt heute erste und neue.
Ah ja.
Kellerei Kaltern übrigens. Und wenn du bei denen mal auf die Seite guckst, dann siehst du auch da, dass die echt so auch in die Moderne gekommen sind. Ne? Das sieht alles sehr modern aus, ist durchgestylt, ziemlich gut eigentlich auch, finde ich. Sehr, sehr schönes eigenes Flaschendesign. Und die machen halt auch, also die machen auch einfach gute Weine. Ja. Hm. Ja, die sind alle irgendwie ziemlich, ziemlich gut in der Moderne angekommen, finde ich, diese Kellereien. Also können sich die
müssen
deutsche,
sie ja auch. Also das ist ja, ja wenn man sich ja mal anguckt.
Deutschen Winzergenossenschaften, wenn du mal durch Baden reist oder einfach mal Winzergenossenschaften Baden eingibst, wenn das ist ja das Grauen, was die da fabrizieren, ja. Also es gibt in Deutschland einfach ganz wenige.
Schau dir mal an, wie Südtirol, also wer in Südtirol Urlaub macht zum Beispiel und schau dir mal an, wer in Deutschland in diesen Weinregionen Urlaub macht. Ja. Das ist in Südtirol, da fließt ein Geld rein. Da sind unglaublich viele bajuwarische Geldhipster unterwegs. Die müssen sich halt dem anpassen. Und in Deutschland, da fährt halt immer noch der Kegelclub hin.
Ja, aber weißt du, ich weiß nicht genau, wo das Huhn und das Ei ist, aber die Südtiroler, die haben es irgendwann geschafft, das Ruder rumzureißen und zu sagen, wir drehen das Ganze. Und das war sowohl die Gastronomie als auch die Hotellerie und die Winzer, die das quasi zusammen irgendwie, ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, aber sie haben das Ganze zusammen gedreht. Sie haben es irgendwie geschafft, also gerade jetzt auch in der Hotellerie und Gastronomie, traditionelle Küche zu verbinden mit moderner.
Ja.
Und irgendwie immer noch diese schmucken, holzverteufelten Häuser in Verbindung zu bringen mit moderner Architektur. Mhm. Also sie haben es irgendwie hingekriegt und damit haben sie auch andere Leute geholt, weil
es ist halt eine edle Region, wenn man da so hinfährt. Mag sein, dass
die haben das Tradition halt, ne?
Ja, das geht ja, glaube ich, gar nicht anders. Ich glaube, dieses jetzt bei meinen Reisen durch Bayern für den Hock die Her Podcast ist so die eine Erkenntnis, die ich da gewonnen zu haben glaube, ist, dass du, ohne dass du dich auf deine Tradition besinnst, es nicht schaffst, eine edle Moderne zu schaffen. Weil diese edle Moderne, wenn du sie ohne Tradition machst, sondern einfach nur was dahinstellst, klar, das kann total spektakulär sein, Ferran Adrià, ne?
Ja.
Aber letztlich ist das dann immer nur so ein, so was Neureiches. Oh. Und das vergeht auch sehr schnell wieder. Mhm. So, und überall da, wo die Wirtshaustradition hochgehalten wird, wo du dann aber beste regionale Produkte kriegst und Preise bezahlst, wo du eigentlich so, das sind aber keine Wirtshauspreise mehr, oh Gott, da funktioniert's. Und da scheint mir das auch nachhaltig zu sein, ja.
Ich glaube auch, weil die Leute sich halt auch nicht verbiegen müssen, ne? Also die das anbieten.
Genau.
Ja, das.
Genau.
Also das hat halt tatsächlich auch was Authentisches.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Also das haben die Südtiroler echt gut hinbekommen, das muss man echt sagen. Und das kriegen die, also wenn ich jetzt beim Bayern nochmal nach Baden schaue, da ist das echt, also steht es einfach noch an. Ich glaube, dass die also wenn diese Winzergenossenschaften da auf Dauer überleben wollen, weil ich glaube, die Leute, die auch in Württemberg, ja, die Leute, die das trinken, was die da teilweise produzieren, das die sterben auch irgendwann weg, ja. Mhm. Das ist irgendwann, ist das nicht mehr
angesagt. Das Problem ist halt wirklich, Deutschland ist trutschig.
Ja.
Deutschland ist wirklich trutschig, selbst Sylt ist trutschig.
Ja.
Ja, das ist ja, also Sylt ist ja, also zumindest das, was man so, ne, das edle Sylt, das ist ja komplett lächerlich. Also dieses neureiche Sylt. Da willst du ja halt auch nichts mit zu tun. Aber so dieses Südtirol-Ding. Ja. Aber vielleicht kriegen sie es ja wirklich hin hier in Deutschland. Wäre ja mal ganz schön, weil es machen immer mehr Leute in Deutschland Urlaub. Und immer mehr Leute, die genug Kohle haben, machen halt auch in Deutschland Urlaub, ne? Mhm. Naja.
Ja. Also, ich kann das auch nur hoffen. Also, es ist,
naja, im Moment ist es billig, da zu wohnen und Urlaub zu machen und tolle Weine zu trinken. Wenn es wird wie Südtirol, können wir uns das nicht mehr leisten.
Ja.
Das ist halt auch immer der Nachteil daran. Ne? Das Tolle an diesem Gewürztraminer ist, ich habe in der Küche noch einen Rest Curry stehen, das ich mir heute gekocht habe.
Ah, ja, siehst du mal, das passt doch. Das ist doch schön. Ja, also das passt wirklich sehr schön. Curry, gerade auch Fischcurry.
Nö, ist nur Gemüse.
Aber Hühnchen und Gemüse, das geht alles eigentlich ganz gut mit solchen Weinen. Also
ich habe heute Trick 17
Curry. Wie findest du ihn am Gaumen?
Trick 17 Curry habe ich heute gekocht. Alles aus der Dose. Okay. Ich hatte irgendwie nur noch, keine Ahnung, 7 € in der Tasche. Brauchte Milch, bin dann zum Aldi runter, was der nächste Laden ist, und dachte, was mache ich denn jetzt? Schnell was zu essen machen. Und hab mir dann irgendwie Dose hier von, ne, Dose Bohnen, Dose irgendwas, und frische Zucchini habe ich reingemacht und der Knoblauch war auch frisch. Ansonsten nur 20 Minuten Curry. Sehr schön, sehr lecker geworden.
Okay, super.
Und Würzmischung dann halt hier, Würzmischung dann halt.
Okay, ja.
Also Currywürz.
Ja.
Wie finde ich ihn am Gaumen? Warte mal, ich muss mal nachschenken. Super. Das Problem ist, wenn du natürlich den ganzen Tag nur so Gemüsecurry futterst, das ist jetzt keine Basis für Alkohol, ne?
Ja, und ich meine, da kannst du sagen, was du willst, aber so ein Gewürztraminer, der haut halt schon rein auch, ne? Der ist einfach mit dieser Würze, das super. Ist ja auch.
Ich finde den richtig super. Also er hat überhaupt nichts von diesem. Das ist nämlich so das Problem. Ich trinke sehr gerne Gewürztraminer. Ich trinke auch sehr gerne Muscatella und sowas, aber die haben oft so eine. Also diese Würze, die da drin ist, ist oft so sehr aufdringlich und
genau. Mhm.
Und verlangt so viel von dir, ohne selber was zu liefern. Das ist es so. Weißt du, die ist einfach halt so, die ist halt da und du denkst so, ja, okay, du bist jetzt da, das ist auch für den ersten Moment ganz geil, aber
das ist
hör genau mal bitte das, wieder auf, ne?
Vom Gewürztraminer sagst, wie das, was ich vom Sauvignon Blanc sage, ne? Genau,
und,
genau.
Und das ist der hier ja, gar nicht. Das ist
laut und nee. Genau.
Das ist irre.
Das ist halt also auch gerade diese Litschi- und Rosenaromen, die da ja drin sind, die können auch wirklich so penetrant sein.
Genau.
Und wirklich unangenehm. Und das hat er nicht, das finde ich auch.
Apropos penetrant, habe ich dir schon mal von der Lavendelbratwurst erzählt? Alter.
Nein.
Die haben wir nicht aufgegessen. Holger Klein hat eine gute Bratwurst von einem sehr guten Metzger hier in Berlin nicht aufgegessen. Das so schlimm war das. Also genau das, was wir jetzt gerade beschreiben, das war halt ne, so Lavendelbratwurst. Das war so drüber, dieser Lavendel. Naja.
Okay.
Ich besorge mal eine, bringe ich dir mal mit.
Kann ich mir so ein bisschen vorstellen. So ich habe ja eine hier mit Zitronengras. Mhm.
Mein Metzger macht Spargel-Zitronengras.
Ist so geil. Das ist wirklich super. Also Schweinefleisch, Schweinebrät mit Zitronengras, das finde ich schon sehr, sehr weit vorn. Ja.
Meine hat jetzt so eine neue Kreation, Bergerac-Kartoffel heißt die. Ich weiß nicht, ob Bergerac irgendwas ist oder Bergerac-Kartoffel, also ob das eine Kartoffelart ist.
Bergerac ist ehrlich gesagt ein Weinbaugebiet eigentlich.
Na, vielleicht.
Das ist natürlich einfach eine französische Region, wo es auch ein Weinbaugebiet gibt, ja.
Aber Kartoffel, jedenfalls schmeckt diese Bratwurst, die schmeckt so unglaublich gut. Und zwar schmeckt die wie, halt hast dann wieder dein Brät natürlich immer, ne? Und das schmeckt halt wie Bratwurst mit, ja, so angebratenen Kartoffelschalen.
Okay.
Weißt du, diese, ich liebe ja Kartoffelschalen. Also diese Nussigkeit, toll. Mhm. Aber ich muss mal gucken, wenn
Kartoffel?
Spätestens September komme ich rum, dann bringe ich dir mal.
Ja. Ja.
Kann ich hier ein bisschen Bratwurst mitbringen zu dem tollen Menü, was du machst?
Ja, okay.
Können wir ja zum Nachtisch grillen.
Hüfte und Bergerac-Kartoffel. Es gibt eine Bergerac-Kartoffel. Ah, ja. Heißt eigentlich Vitelot, heißt die anscheinend.
Ach, Vitelot? Ah.
Anscheinend. Blaue Kartoffel.
Die Vitelot ist blau, ja eben. Die kann man übrigens super, wenn du die mal irgendwo siehst, kauf die einfach. In so,
hatte ich schon. Genau. Ja, die gibt es hier auf dem Markt auch häufiger.
Dann in Scheibchen schneiden, einfach so einen halben Zentimeter Scheibchen schneiden und relativ kurz schön in viel Fett anbraten. Tolle Sache. Nee,
also ja, also ich habe es jetzt irgendwie unter Bergerac-Kartoffel gefunden, ist es aber nicht. Hm. Wie auch immer. Also Bergerac-Kartoffel hat einen besonders nussigen Geschmack, steht hier irgendwie.
Vielleicht liegt es daran, ja.
Ja.
Naja, aber genau. Wir waren beim Wein, ja.
Ja, der Wein, ich finde es auch ganz schön, weil er am Gaumen tatsächlich hinten raus auch nochmal so eine leicht kühle Note hat.
Ja.
Nicht zu üppig ist, also der fließt einfach auch gut irgendwie über den Gaumen, der ist nicht zu dicht. Der ist fast so ein bisschen wässrig, was ich aber bei der Rebsorte einfach angenehm finde.
Also ich wollte gerade sagen, ja. Ne?
Genau. Das würde ich sonst eher so ein bisschen als Mangel bezeichnen, aber in dem Fall finde ich es gar nicht, finde ich es gar keinen Mangel, weil er einfach sozusagen gegen diese Üppigkeit anarbeitet und das ist ganz gut. Also,
das ist echt super, ja.
Ich habe nochmal nachgelesen, 4,5 Gramm Säure, das ist jetzt eben nicht so viel, die Sorte hat ja einfach nicht so viel Säure und 5,9 Gramm Restzucker. Passt.
Super.
Passt gut. Kostet 10,90 € die Flasche.
Kannst nicht meckern.
Nee, denke ich auch, kannst du nicht meckern. Das ist ein schöner, einfach ein schöner Gewürztraminer. Der ist nicht kompliziert, der ist nicht zu üppig. Schön, ja. Ja. Wenn ich mir aussuchen will, was ich heute den Rest des Abends weiter trinken würde, dann würde ich allerdings tatsächlich jetzt zum Sauvignon Blanc greifen.
Den probiere ich jetzt nochmal. Oh, warte mal, vielleicht gerade mal Glas ausspülen hier.
So. Ja, das ist schön. Und er hat tatsächlich noch mal so ein bisschen mehr von diesem Pyrazin bekommen, was ich jetzt ganz schön finde, weil er einfach, weil das diese leicht grünen Noten einfach frisch sind.
Mhm. Schauen wir mal. Mhm.
Finde ich gut. Ist ein schöner Wein.
Und er kann, und das finde ich ganz interessant, also vom wie nennt man denn das? Vom Mundgefühl her erstmal.
Ja.
Locker gegen den Gewürztraminer anstinken.
Ja.
Obwohl der Gewürztraminer ja eigentlich dich voll in deinen Gaumen voll beansprucht. Mhm. Auch wenn er schon weg ist. Das ist interessant. Kann man gut hinter. Mhm.
Ne? Ja.
Ja.
Schöner Wein. Ja.
Sehr gut. Gute Wahl. Also auch der Tellaner, auch wenn es nicht mein Stil ist, gute Wahl.
Ja, schön. Damit haben wir einfach nochmal so drei, sag mal, irgendwie auch typische, einfach, das sind einfach typische, die erste Sendung war ja nur Weißburgunder. Mhm. Das ist die wichtigste weiße Rebsorte einfach mittlerweile in Südtirol, aber das sind einfach auch nochmal drei typische Weine, drei typische Weißweine, die wir da hatten. Und in der nächsten Sendung haben wir dann tatsächlich, glaube ich, ja, drei Rotweine. Also einmal Kalterer See, das ist auch so ein Klassiker. St. Magdalena.
Entschuldigung. Und dann, ja. Der Kalterer See ist mein Sehnsuchts. Der Kalterer See ist mein Sehnsuchtsort. Ja. Mhm. Das ist eigentlich das Tragische. Alle anderen haben, viele haben so Malediven und so. Nee, eigentlich, nee.
Ja, erstaunlich. Ne?
800 Kilometer ist, südlich und ich wäre glücklich. Ja.
Mhm. Ja, das war die erste, ich glaube, meine zweite Weinreise, die ich irgendwie gemacht habe. Die erste war in Richtung Languedoc-Roussillon und die zweite war tatsächlich Kalterer See und Umgebung. Das war irgendwie so Anfang der 90er Jahre irgendwie alleine unterwegs. Eigentlich sollte noch jemand mitfahren, hat aber dann nicht geklappt, dann war ich alleine da und bin dann halt irgendwie da durch die Gegend gelaufen, gestiegen, ja, und hatte irgendeine Pension da in Kaltern.
Ja. Ich arbeite zu viel, fällt mir gerade auf. Ich arbeite so viel, dass ich nicht einfach mal eine Woche dahin fahren kann, wo ich mich wohlfühle. Ist doch auch scheiße, oder?
Stimmt.
Andererseits, man will ja auch die Rente durchkriegen. Oh Gott, jetzt ziehen wir uns runter. Ich alle. Ja, nächste Sendung, drei Rotweine. Sie wird stattfinden am 24. Oktober, ja. Mittwoch, den 24. Oktober 2018. Wir würden uns freuen, wenn ihr live dabei seid und den Chat vollschreibt. Gerne auch mit Fragen. Gerne auch Fragen zum Thema Wein in die Kommentare auf vrint.de. Keine Frage ist zu dumm, vor allen Dingen.
Ja, es ist immer ich habe tatsächlich in die Fragen nicht reingeschaut. Hattest du reingeschaut?
Nee.
Also das Ganze macht ja nur Sinn, wenn wir auch reinschauen.
Ich das stimmt allerdings, ja.
Das tut mir echt leid.
Das stimmt
ich kann allerdings. Auch ankündigen, dass ich am 18. Oktober in Hamburg eine Abendveranstaltung habe mit einer auch mit einer Weinfachfrau und guten Bekannten Ina Finn. Die hat einen sehr schönen Ort, so einen Weinort, der heißt Villa Verde. Das ist irgendwie so ein Jahrhundertwendehaus irgendwie hier in Hamburg mit, also sehr schön eingerichtet, einfach ein großer Raum, wo man einfach eine schöne Atmosphäre schaffen kann. Da werden wir einen Weinabend machen über Chardonnay aus dem Burgund und aus dem Rest der Welt. Also
sag nochmal, wann?
Am 18. Oktober, ist ein Donnerstag.
Oh nee, da kann ich gar nicht.
Da machen wir einfach einen Chardonnay-Abend und sie wird vor allen Dingen die burgundischen Chardonnays vorstellen. Ich werde sozusagen, ist ein bisschen so ein Battle, ja. Also die werden blind eingeschenkt und man kann sich einfach entscheiden, was man irgendwie gut und noch guter, also besser findet. Und es gibt eben Burgund, sozusagen klassische Chardonnays gegen den Rest der Welt.
Yo. Da würde ich jetzt gerne hingehen, aber ich kann leider nicht, weil erstens arbeite ich bis 19 Uhr. Das heißt, ich würde es nicht rechtzeitig schaffen. Und zweitens gehe ich dazu Blockparty. Blockparty spielen in Berlin. Das ist doch immer schön.
Ach Gott. Oder? Ja, ist das noch schön? Ich weiß es
nicht. Ich weiß es nicht. Also
ich habe dir früher gehört und dann irgendwann
ja,
ist halt gelassen und irgendwie ist denen wohl auch nicht mehr so richtig viel eingefallen und dann haben sie, glaube ich, jetzt die erste Platte nochmal, spielen die sozusagen, machen die so eine erste Platte-Tour, wie OMD das seit ein paar Jahren macht. Ich meine, ich hätte sowas mitbekommen, so.
Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also ich hab das gesehen, ich gehe da einfach mal hin. Es kostet mich nichts, wir präsentieren das. Und dadurch, wir Moderatoren sind halt angehalten, auch Konzerte zu besuchen, die unser Sender präsentiert. Von daher
dann eben.
Ja. Und es ist halt 10 Jahre her oder sowas, dass ich Blockparty gesehen habe oder 8 und ja. Was vielleicht jetzt auch noch, um alle neidisch zu machen, die hier zuhören. Es gibt so eine Band, die eigentlich 2004 ihren letzten Gig gegeben hat und sich dann aufgelöst hat. Und die spielen tatsächlich nochmal in Berlin. Die haben sich einfach nochmal zusammen.
Blancmange?
Orbital.
Ah, Orbital?
Ja.
Krass. Okay, das ist
und
krass.
Dafür habe ich Tickets. Das ist, ja.
Ja. Ja, das ist natürlich schon cool.
Das ist, okay. das dürfte,
ja. Das ja. gebe ich zu.
Ich weiß auch nicht, also ich bin, das ist Ende Oktober, ich bin jetzt schon vollkommen aufgekratzt, weil es dieses Konzert gibt, weil, also es, ja. Ich habe halt einen Mitschnitt des letzten Konzerts, also das letzte Konzert, das sie gegeben haben in Maida Vale in London, davon habe ich einen Mitschnitt und ich höre das, ich weiß es nicht. Das ist halt in meiner Playlist, das Ding, dieser Mitschnitt und das, ja.
Okay.
Und, also, ja. Wer weiß, ob es gut wird. Vielleicht wird es auch ganz schrecklich.
Ich habe Karten bekommen, endlich für die Elbphilharmonie. Ich lebe ja nun mal in Hamburg, aber es ist auch für Hamburger gar nicht so einfach, da reinzukommen. Seitdem man hat die Zeit, sich 8 Stunden in die Schlange zu stellen, und die habe ich halt nicht.
What?
Es gibt zweimal im Jahr gibt's eben sozusagen Straßenverkauf.
Oh, und Gott. Du musst dich tatsächlich 8 bis 10 Stunden in eine Schlange stellen, um Karten zu bekommen.
Das ist echt absurd. Oder du nimmst halt sozusagen, du beantragst halt per E-Mail Karten für bestimmte Konzerte und wenn du Glück hast, bekommst du dann halt was. Ich hatte jetzt tatsächlich Glück, ich habe jetzt für den kleinen Saal habe ich irgendwie im Oktober Karten für Kutsi Erguna. Das ist ein türkischer Nai-Spieler, das ist so eine spezielle, ne, so eine persisch-arabische Flöte. Mhm. Ohrflöte mit Band.
Ohrflöte genau. Habe ich gerade verstanden, finde ich auch lustig.
Ohrflöte, aber, ja, genau. Fußmalerei und Ohrflöte.
Trink mal ein. So.
Genau, und im November bin ich mit meinem Vater, das ist irgendwie, das war mir auch ein Anliegen, im großen Saal. Und dort wird Krzysztof Penderecki gespielt, also ein polnischer Komponist, nach dem ich eigentlich benannt bin, also mein Vorname.
Ach.
Ja, mein Vater ist ja Musiklehrer, war Musiklehrer.
Ja, unter anderem meiner. Ja.
Genau, unter anderem deiner. Und tatsächlich einer seiner Favoriten, ich glaube, der einzige aus der Neuzeit war eben Krzysztof Penderecki und ja, Es heißt, ich hätte nach ihm seinen, also den, meinen Namen bekommen, meinen Vornamen. Das ist, finde ich, ganz schön.
Da ja, freue ich mich absolut. Drauf. Ja. Der Chat ja. wiederum bittet ja. um eine Wiederholung des Wurst-Käse-Szenarios.
Ja, ne? Ja, müsste man eigentlich machen, ja.
War halt geil. Ja. War halt also geil. Für mich jetzt nicht so, aber für insbesondere für dich und auch für Thorsten war das halt ein aberwitziger Aufwand, der ja. nicht wirklich honoriert war, oder? Also ich meine, letztendlich war das Hobby.
Wir haben es für lau gemacht, ja, ja genau. Ja, ja. Das
war also Hobby. Nicht draufgezahlt, aber Hobby, ja.
Ja.
Ja, ja genau. Aber schön wäre es, wenn wir das nochmal, also, ja.
Ja, also ich frag mal einen Thorsten.
Genau, wenn er Bock hat, genau, Location haben ja, wir ja, da gehen wir halt nicht. Wieder ins Marieneck, genau, müssen wir halt nur einen Termin finden.
Ja, müsste man eigentlich machen, das war schon sehr geil.
Ja.
Ich fand's auch toll. Also,
ja.
Wenn der Thorsten Bock hat, dann,
ja, der Chat schreibt gerade, komm Holgi, du hast Brot geschnitten und Spaß gehabt. Ja, ich habe Brot geschnitten genau. und Spaß gehabt, aber das ist halt auch alles, was ich kann. Brot schneiden und Spaß haben.
Ja, eben.
Nicht das schlechteste Leben. Ist doch gut. Ich habe irgendwie übrigens das Gefühl, dass wir nach hinten hin immer so ein bisschen ausfransen in der Sendung, was vor allen Dingen daran liegen dürfte, dass ich trinke.
Ja, aber ich meine Güte, wir machen ja eine Unterhaltungssendung. Stimmt, wer ja. sich nicht unterhalten fühlt, der geht halt raus.
Unterhaltung so. Kommt ja auch von Haltung und die haben wir ja immerhin. Also
eben. Und wir sind ja jetzt auch am Ende.
Genau, wir sind am Ende und jetzt gleich kommt der Abspann. Vorher sage ich danke Christoph.
Danke Holgi.
Und euch dankbar für die Aufmerksamkeit.